Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Tja, das ist eigentlich kein Radiothema heute. Bilder. Bilder im Radio beschreiben macht niemand gerne. Themen, die mit Bildern zu tun haben, werden oft von Redaktionen abgelehnt. Nee, das ist was Visuelles. Lass das mal den Onlinern, den Printleuten. Das ist nichts fürs Radio. Wir in der 100 haben heute eine Sendung voller Bilder. Aber die meisten Bilder, um die es geht, die sind so bekannt, da brauche ich wahrscheinlich nur zwei Wörter jeweils und ihr habt sie parat. Ja, fangen wir an. Hitlergruß und Jogginghose. Klar. Der Junge am Strand. Auch klar. Kissing Sailor, vielleicht auch. Und mit diesen Bildern kommen dann Erinnerungen, kommen Gefühle, Augenblicke. Die Macht der Bilder heißt die 100 heute. Wolfgang Schiller ist hier, 100-Redakteur. Schönen guten Abend, Wolfgang.
Hallo, Paulus.
Ist ja tatsächlich so, ne? Bilder sind ein schwieriges Thema im Radio. Glaube, wir müssen erklären, warum wir das trotzdem machen heute.
Weil man Geschichten dazu erzählen kann. Unsere Autorin, die Ellie Fee, die war im Sommer in den USA und hat uns erzählt von diesem Kissing Sailor Couple, von diesem Bild, das sich am Tag des Kriegsendes am New Yorker Times Square innig küsst. Ein Marinesoldat, der, so meint man, seine Verlobte, die er seit Jahren nicht gesehen hat, endlich wieder trifft und innig umarmt und küsst. Und sie hat einen Geschichtsprofessor getroffen oder kennengelernt, Larry Varea, der die wahre Geschichte dieses Bildes jahrzehntelang oder jahrelang erforscht hat und tatsächlich die Leute gefunden hat, die auf dem Bild drauf waren, weil das wusste man nämlich lange Zeit nicht.
Und wir haben noch mehr Bilder, die Geschichten haben. Wir haben das Bild von dem Mann mit Hitlergruß und ich will da immer bepisster Jogginghose sagen, aber das weiß man ja eben nicht. Harald Ewert, der Mann auf dem Bild, sagt, es war Bier und wir hören, was er für einer war und schauen uns die Geschichte des Fotos an. Gerade in Zeiten von Pegida und Co. ist das eine spannende Story.
Wir erzählen die Geschichte der Kunstjagd. Die Kollegen von Follow the Money, das ist so ein Journalistenkollektiv, haben sich dieses Jahr etwas Besonderes vorgenommen. Sie wollten ein Bild wiederfinden, das 1938 in den, schlimmen Ereignissen der Reichspogromnacht verschwunden ist. Eine Frau konnte damit, ihrer Familie die Flucht in die Schweiz ermöglichen. Und dieses Bild ist seither verschwunden und die haben versucht, es wiederzufinden.
Und dann haben wir eben noch dieses Bild vom toten Jungen am Strand in der Türkei, das alle sehr bewegt hat. Wir erzählen die Geschichte dahinter. Das ist die 100 heute und nur, dass ihr im Bilde seid, am Mikro Paulus Müller. Schönen guten Abend.
Die Radio Wissen.
Und plötzlich war es wieder überall. Dieses berühmte Bild vom Typen im Deutschland-Trikot mit dem Hitlergruß und der nassen Hose. Und nicht, weil es so gut zu dem passt, was gerade passiert, sondern weil Jan Böhmermann es gepostet hat über seinen Twitter-Account. Ist ja auch schnell gemacht, Bild gegoogelt und los geht's. Wäre alles auch keine große Nummer gewesen, wenn da nicht das Urheberrecht wäre und der Fotograf, der das Foto gemacht hat. Der will nämlich nicht, dass sein Foto einfach ungefragt verbreitet wird, zum Spaßbild wird. Sein Anwalt hat dann eine Abmahnung an Böhmermann geschickt und der hat sich laut Hals beschwert. Eine Diskussion losgetreten über das Urheberrecht. Dabei würde es sich viel mehr lohnen, dieses Bild mal genau anzuschauen. Gerade angesichts von Pegida, Hogesa, Legida und Co. Hanna Ender erzählt die Geschichte von Hitlergruß und nasser Hose.
Das Foto kann man mitten in Berlin sehen. Im Deutschen Historischen Museum als Teil der Ausstellung Alltag Einheit – Porträt einer Übergangsgesellschaft.
Also man sieht natürlich sein Deutschland-Trikot. Dazu eben diese schlabbrige Jogginghose und halt der Arm zum Hitlergruß gereckt. Dabei hat er sich halt irgendwie wahrscheinlich zu sehr reingesteigert, dass er sich in die Hose gepisst hat.
Irgendwie ist das total komisch und zerstörend, ne? Beides.
Die Edward DIN A4 große Aufnahme hängt etwas unscheinbar gegenüber von Bodo Ilgners lila Torwarttrikot von der WM 1990 und neben einem verkohlten Telefon aus Mölln. Nur ein paar Besucher schlendern an diesem Freitagnachmittag durch die Ausstellung im ersten Stock. Die wenigsten bleiben vor dem Schwarz-Weiß-Foto stehen.
Ich würde jetzt sagen, dass das Ostdeutsche sind, die die Einheit bejubeln, aber ich weiß es nicht.
Es ging doch auch um Rechtsradikale, die gegen die Wiedervereinigung waren, meine ich. So war das irgendwie gewesen.
Das scheint aus zu sein, als ob sie irgendwo in einem Fußballspiel oder sowas waren.
So ziemlich jeder kennt dieses Bild von dem Typen mit der scheinbar vollgepissten Jogginghose, der seinen rechten Arm zum Hitlergruß hochreißt. Jeder hat es schon mal irgendwo gesehen, aber die Erinnerung, in welchem Kontext das Foto entstanden ist, die ist verblasst. Der Mann auf dem Foto heißt Harald Ewert. Ich kann mich noch erinnern, als ich das Foto das erste Mal gesehen habe, 1992 in der Taz. Ich war 13 Jahre alt, hatte gegen Nazis Aufnäher auf meiner Jacke und war damals fast jede Woche auf einer Demo gegen Ausländerfeindlichkeit. Über das Foto habe ich gelacht, wegen dem Pinkelfleck. Und ich war geschockt, wegen dem Hitlergruß. Heute würde ich Harald Ewert gerne mal fragen, wie das Foto entstanden ist, was ihn verdammt nochmal dazu bewogen hat, die Hand zum Hitlergruß zu heben und ob er sich echt vorher in die Hosen gepisst hat. Aber Harald Ewert ist 2006 gestorben. Rostock-Lichtenhagen. In den 70er und 80er Jahren ist die Plattenbausiedlung im Nordwesten der Hansestadt ein Musterbeispiel für gelungenen Städtebau im Sozialismus. Doch mit dem Zusammenbruch der DDR zerbröckelt die Fassade der Neubauviertel. 17% Arbeitslosigkeit gibt es hier. Auch Harald Ewert verliert Anfang 1990 seinen Job als Baumaschinist.
Er ist kurz nach Maueröffnung, also noch bevor die Wiedervereinigung stattgefunden hat, arbeitslos geworden. Ist das bis zu seinem Tode auch geblieben? Es gab keine Kollegen mehr. Es gab überhaupt keine Beziehung zu Nachbarn. Also der war schon sehr alleine, der Mann.
Thorsten Hampel ist einer der wenigen Menschen, die Harald Ewert in seine Plattenbauwohnung gelassen hat. 2002 hat der Tagesspiegel-Reporter 2 Tage lang mit ihm verbracht und wollte wissen, wer ist Harald Ewert, dieser Mann von diesem berühmten Foto?
Und da stand da ein Mann in einer Unterhose. Nichts anderes würde man jetzt vielleicht erwarten, wenn man das berühmte Bild im Hinterkopf hat. Entschuldigte sich kurz, kommen Sie rein, ich ziehe mir mal schnell was über. Und dann saß ich da bei ihm. Der sah völlig anders aus als der auf dem Bild. Viel kleiner, auch viel eingefallener und verpeilt. Ja, der war fertig, ein total fertiger Mann.
1992 ist Harald Ewert 38 Jahre alt, lebt von 460 Mark Stütze und trinkt. Seine Miete wurde nach der Wende von 28 auf 280 Mark erhöht. Kneipe ist da nicht mehr drin. Er säuft Dosenbier für 89 Pfennig der halbe Liter. 10 Autominuten von Harald Ewerts grauem Plattenbau entfernt steht in Rostock das Sonnenblumenhaus. Im August 1992 ist dort die ZAST, die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber, untergebracht, mitten im dicht besiedelten Neubaugebiet. Den Sommer über müssen viele Flüchtlinge wochenlang ohne Verpflegung und Toiletten auf der Wiese kampieren, weil die Aufnahmestelle komplett überfüllt ist. Und bei den Anwohnern im Neubauviertel wächst der Hass Tag für Tag. Wenn Journalisten nach Lichtenhagen kommen, entlädt sich dieser Hass vor laufenden Kameras.
Wir sind arbeitslos, wir müssen mit Fahrgeldern auskommen. Aber die Ramschen, die holen sich alles ran. Schon wieder sind neue Busse mit denen da. Ja. Die sollen die raus, raus mit denen.
Für uns im Block sind das auf Deutsch gesagt Dreckschweine. Die scheißen und pissen um unseren Block. Die liegen in jeder Ecke.
Die bewohnen ja so schön.
Die scheißen uns die Wälder alles voll. Wenn mein Sohn jetzt einen Stein nimmt und schmeißt, und er trifft aber auf Deutsch kein Polizisten, aber einen von den Asylanten, ich würde noch mithelfen.
Zum ersten Mal seit langem hat man in Rostock-Lichtenhagen wieder ein gemeinsames Ziel. Die zu vertreiben, die anders sind als man selbst, die in der sozialen Hierarchie quasi noch eine Rangstufe unter einem stehen. Eine Bürgerinitiative ruft zu einer öffentlichen Kundgebung vor der ZAST auf und fordert, das Asylantenproblem selbst in die Hand zu nehmen. Am 22. August, es ist ein brütend warmer Sommernachmittag, versammeln sich 2000 Menschen vor dem Sonnenblumenhaus. Es bahnt sich an, ein Volksfest von Hass und von Gewalt. Jugendliche reißen Gehwegplatten aus dem Beton und schmeißen Steine gegen das Sonnenblumenhaus.
Nach Einbruch der Dunkelheit eskalierte die Auseinandersetzung. Einige hundert Jugendliche, unter ihnen Rechtsextremisten, schlugen die weitaus weniger Polizisten in die Flucht. Ihre Fahrzeuge wurden angezündet, 13 Polizisten erlitten Verletzungen, eine 4-stündige Straßenschlacht.
Auch am Sonntag gehen die ausländerfeindlichen Krawalle weiter. Am Abend packt der Fotograf Martin Langer in Hamburg seine Kamera ein und macht sich auf den Weg nach Rostock. Der Spiegel hat ihm den Auftrag gegeben, die Ausschreitungen für die nächste Ausgabe zu dokumentieren. Zur selben Zeit sitzt Harald Ewert im 8. Stock seines Hochhauses in Reutershagen und starrt auf seinen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor dem zentralen Aufnahmeheim für Asylbewerber in Rostock ist es gestern Abend zu schweren ausländerfeindlichen Krawallen gekommen. Der Leiter des Landeskriminalamtes Cordus kritisierte, dass etwa 1000 Schaulustige den Gewalttätern Schutz geboten hätten.
Am nächsten Tag setzt sich Harald Ewert ins Auto, klemmt sich seine Bierbüchse zwischen die Beine und fährt zum Sonnenblumenhaus. Unterwegs kippt das Bier angeblich auf seine Jogginghose, deswegen der Fleck im Schritt, sagt Harald Ewert später.
Warum war Harald Ewert überhaupt in Rostock-Lichtenhagen dabei? Also was hat er dir erzählt, was ihn damals so bewogen hat, da hinzugehen?
Also seine Geschichte ist die, da war was los. Ja? Und da war ja ein paar Tage was los. Und das war dann auch für Leute aus Reutershagen, 2-3 Kilometer entfernt, nicht zu übersehen, weil es lief ja dauernd im Fernsehen. War Stadtgespräch, war Landesgespräch. Dann fuhr er dahin, um mal zu gucken, was da los sei und um vielleicht auch mal irgendwas, ja, einfach auch zu erleben, mal nah dran zu sein.
An dem Montagmittag haben sich wieder tausende Randalierer und Schaulustige vor dem Sonnenblumenhaus versammelt. Diesmal ist Harald Ewert auch dabei. Als das Asylbewerberheim aus Sicherheitsgründen evakuiert wird, richtet sich der Hass gegen das Haus daneben, in dem 120 vietnamesische Gastarbeiter wohnen. 3000 Randalierer, Neonazis, Krawalltouristen aus ganz Deutschland und Rostocker Jugendliche verschmelzen zu einer wütenden Masse. Und mittendrin Fotograf Martin Langer.
Ich kann mich noch erinnern, wie ich da gestanden habe. Und diese Mollys flogen in die unteren Etagen rein. Man steht da fassungslos, vielleicht hatte ich auch den Mund offen, ich weiß es nicht. Ich hatte sowas vorher noch nicht gesehen. Ich war dann wahrscheinlich wirklich auch sprachlos. Ich habe da versucht zu funktionieren, dann muss ich umgucken und dann noch sehen, wie kann man das fotografieren. Es nützt ja jetzt keinem was, wenn ich dabei stehe und nur zusehe. Ich will das ja auch den anderen zeigen. Ich muss das auch den anderen zeigen. Das ist ja auch mein Auftrag.
Erst fliegen Steine, dann Molotow-Cocktails. Die Polizei zieht sich zurück. Die anrückende Feuerwehr wird attackiert und von pöbelnden Zuschauern behindert. Randalierer steigen über die Balkone ins Gebäude ein und zünden Gardinen an. Draußen applaudiert die schaulustige Masse. Wie viele andere steht Harald Ewert gegenüber von dem brennenden Haus und schaut zu. Er hat schon ordentlich was getrunken heute, der nasse Fleck auf der Hose, egal. Als jemand aus der Masse irgendwas grölt, hebt Harald Ewert den rechten Arm zum Hitlergruß. In dem Moment läuft Martin Langer mit seiner Kamera vorbei.
Da passiert was, da ist ein brennendes Haus, da sind Straßenschlachten im Gang, es geht um Rechtsextreme und der Hitlergruß ist ja nun mal ein Symbol dafür. Das ist natürlich ein Bild, was man dann, wenn man es sieht, auch machen muss.
Während Harald Ewert draußen im Deutschland-Trikot und Jogginghose mit Fleck im Schritt die Hand zum Hitlergruß hebt und neben ihm ein anderer die Arme verschränkt und in Martin Langers Kamera grinst, sind die 120 Vietnamesen drinnen im Haus in Todesangst. Die Flammen und die Randalierer kommen immer näher, Stock für Stock. Irgendwann schaffen es sie und ihre Begleiter, übers Dach ins Nachbarhaus zu flüchten.
Wir haben gerade noch so die Türen aufgekriegt. Die Nazis waren schon bis in die 8. Etage hoch, haben wir randaliert. Wir haben gerade noch so die Dachtür aufgekriegt. Es war echt letzte Sekunde.
Es war keine Polizei da, keine Feuerwehr da, nichts. Es kam keine Hilfe, nichts. Die haben alle nur zugeguckt und haben sich gefreut und haben geklatscht. Die haben geklatscht, dass Menschen verbrennen oder was weiß ich. Die haben geklatscht.
Die einen haben geklatscht und Harald Ewert hat den Arm zum Hitlergruß gehoben. Das Bild erscheint zum ersten Mal in der nächsten Spiegelausgabe und geht dann um die Welt. Rostock-Lichtenhagen wird zum Synonym für die schlimmsten ausländerfeindlichen Ausschreitungen im Nachkriegsdeutschland. Und Harald Ewert wird zum Sinnbild des neuen hässlichen Deutschlands.
Die Medien waren schon längere Zeit praktisch auf der Suche nach einem Motiv für diesen Begriff des Zuschauers, der bei solchen Ereignissen da am Rande steht und anstatt zu helfen oder wenigstens Hilfe zu holen, dann sowas zu bejubeln, das hatte es schon ein paar Mal gegeben, das wurde schon ein paar Mal beobachtet, aber keiner konnte es zeigen. Und dieses Bild hat das gezeigt, fast schon überhöht und übertrieben. Und deshalb ist es auch so wichtig geworden. Es hat eine Lücke gefüllt.
Dass Harald Ewert zum Sinnbild des hässlichen Deutschen wird, dass sein Foto nicht nur in vielen deutschen Zeitungen erscheint, sondern auch in Frankreich, Holland und Polen.
Das schien ihn nicht zu jucken, wo und wer und wie und wann dieses Foto jetzt nochmal publiziert hat. Internet war damals auch noch nicht so verbreitet, 1992 in Deutschland. Also was er sehr bewusste ist, dass es dieses Bild gab, dass er wegen dieses Bildes in seinem Viertel mal eine gewisse Prominenz hatte. Und zusammenreimen hat er sich wahrscheinlich auch können, dass das auch in anderen Zeitungen, deren Namen er dann nicht kennt, publiziert worden ist. Aber großartig geschert hat es ihn nicht.
Für den Hitlergruß wird Harald Ewert im Frühjahr 1993 wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu einer Geldstrafe in Höhe von 300 D-Mark verurteilt. Dem Stern gibt er ein Interview und sagt, ich bin kein Nazi. Warum er in Rostock-Lichtenhagen dabei war? Aus Neugierde. Die Nachbarn sind auch alle gefahren.
Das Verstörende ist ja, dass er gewissermaßen diesen Hitlergruß ähnlich begründet. Ja, der sei auch situativ gewesen. Ja, also irgendwann hat mal irgendwer was skandiert oder eine Masse oder so. Und dann zack, ging der Arm hoch automatisch. Was ist das für einer, wo der Arm automatisch hochgeht, auch im Suff? Was er aber immer und auch wortreich versucht hat zu vermitteln, dass das doch wirklich eine beschissene Situation gewesen ist, mit dem Fleck im Schritt. Gäbe es diese Hose noch, hätte er ja immer wieder irgendwie beweisen können, das war nicht Pisse, das war Bier, ja, was da diesen nassen Fleck verursacht hat. Das fand er furchtbar. Den Hitlergruß nicht.
Weil er sich so sehr für den Fleck auf der Hose schämt, hat Harald Ewert die graue Jogginghose kurz nach der Veröffentlichung des Fotos verbrannt. Das Bild von Harald Ewert schockiert, aber es sorgt auch für Spott, vor allem wegen dem Fleck im Schritt. Die Titanic schaltet eine Werbeanzeige. Herrenhose, pre-pissed, Aria Basic. Damit sind sie immer korrekt gekleidet, sei es vor brennenden Asylantenheimen oder bei der Grabschändung auf dem jüdischen Friedhof. Designed von dem Hosenpisser von Rostock.
Es ist eine Figur auf diesem Foto, die es leicht macht, sich lustig zu machen. Ah, solche Typen sind das also, ja. Nicht ganz ernst zu nehmen, doch bloß pfeifen, ja. Besoffene Schwachköpfe, so ein Aufatmen, ja. Die sind vielleicht in ihrer Masse gefährlich, aber Gott sei Dank sind sie so wie dieses Foto. Sie sind bescheuert und blau.
Die Rechten als vollgepisste Typen und verpeilte Loser. Genau das habe ich mir damals auch gedacht, als ich das Foto von Harald Ewert gesehen habe. Lächerlich, aber nicht wirklich gefährlich. Aber dann gab es Mölln, Solingen, die NSU und Heidenau. Und wer ist eigentlich gefährlicher? Der, der den Molly schmeißt und Flüchtlinge angreift? Oder der, der daneben steht und Beifall klatscht? ...2006 stirbt Harald Ewert. Sein Bild aber bleibt. Seit kurzem taucht das Foto von Harald Ewert wieder auf Demos auf.
Bei Anti-Pegida-Demos wird es hochgehalten. Das finde ich, das macht mich ja schon fast stolz, dass es da so eine Bedeutung hat, als Widerstandsbild auch.
Das Bild von Harald Ewert aus dem Jahr 1992 hat heute wieder eine total unheimliche Aktualität. Das Foto hätte auch diesen Sommer in Heidenau geschossen worden sein können, wo fast auf den Tag genau 23 Jahre nach Rostock-Lichtenhagen wieder ein ausländerfeindlicher Mob randaliert. Knapp 500 Angriffe auf Flüchtlingsheime gab es allein in diesem Jahr in Deutschland. Ein dunkles Déjà-vu, auch für Reporter Thorsten Hampel.
Die Zeiten habe ich tatsächlich für überwunden geglaubt. Ich habe bis heute das ganz starke Gefühl und fast so eine Art Gewissheit, dass dieses Deutschland ein viel zivilisierteres ist, als es Anfang der 90er Jahre gewesen ist. Dass es selbstverständlich einen Konsens gibt, dass manche Sachen, die damals passiert sind, nicht mehr passieren zu haben. Basta. Bin mir mittlerweile nicht mehr ganz so sicher, ob mein schönes, rosiges Deutschlandbild tatsächlich so stimmt. Ich hoffe aber nach wie vor, dass ich mir sicher bin. Es wird kein Bild eines Menschen, den Hitlergruß zeigend, vor einem brennenden Haus, in dem Menschen eingeschlossen sind, in Deutschland mehr geben. Eine Hoffnung.
Tja, eine Hoffnung. Hanna Ender über das Bild, das zum Symbol geworden ist für die Ausschreitung in Rostock-Lichtenhagen und die Angriffe auf Asylbewerber. 1992, ja, das gab es alles schon mal. Das Foto gibt es natürlich auf dradiowissen.de zu sehen. Wir haben den Fotografen Martin Langer um Erlaubnis gefragt. D-Radio Wissen hier, die 100 über die Macht der Bilder. Ich weiß noch genau, als das Bild irgendwann in meiner Facebook-Timeline aufgetaucht ist. Ich habe es angeschaut und in dem Moment, wo mir klar geworden ist, was ich da sehe, ist mir kurz schwindelig geworden. Ich weiß noch, wie ich den Laptop zugeklappt habe und an die frische Luft gegangen bin. Ging einfach nicht anders. Alan Kurdi, der 3-jährige Junge, tot an einem türkischen Badestrand. Ein mächtiges Bild, weil es etwas mit uns macht. Vielleicht das Symbol der Flüchtlingskrise und ein Bild, über das heftig diskutiert wurde. Darf man sowas veröffentlichen oder nicht? Nail al-Saidi ist der Geschichte des Bildes für uns nachgegangen.
Ein Junge liegt mutterseelenallein am Strand. Die Wellen streichen sein Haar. Je länger ich mir das Bild von Alan Kurdi anschaue, desto unsicherer werde ich. Ist es grausam oder friedlich, was ich da sehe? Er sieht aus, als ob er schlafen würde. Weiches Morgenlicht fällt auf den Körper. Jeden Augenblick könnte er aufwachen. Erst auf dem zweiten Blick wird mir klar. Nein, das kann nicht sein. Die blaue Hose ist durchnässt und das Meer hat ihm das rote T-Shirt hochgezogen. Der Junge liegt direkt am Wasser, mit dem Kopf in der Flut. Alan Kurdi ist ertrunken.
Es ist so, dass dieses Foto die ganze Geschichte des Flüchtlingselends erzählt. Also die Fragestellung, warum wird ein kleiner Junge tot angeschwemmt an einer europäischen Küste und es ist kein Badeunfall, sondern die Folge von Flucht und Vertreibung und Krieg.
Für Sven Gößmann ist das Foto des ertrunkenen Jungen ein wichtiges Symbolbild. Er ist Chefredakteur bei der dpa, der Deutschen Presseagentur. Sein Unternehmen hat das Bild von Alan Kurdi auf dem deutschen Medienmarkt angeboten.
Wir hatten im Frühjahr mal ein Bild von einem überfüllten Boot, das eine ähnliche Kategorie hatte, aber das deutlich anonymer war. Und das Einzelschicksal berührt immer mehr als das Schicksal vieler.
Bei mir hat sich das Foto von Alan ganz besonders eingebrannt. Einmal, weil es einen toten Jungen zeigt. Normalerweise ist sowas doch tabu in den Medien. Und dann ist es das erste Bild, das ich schon kannte, bevor ich es überhaupt gesehen hatte. Denn wie der Zufall so wollte, hatte ich zuerst in einer Zeitung von dem Bild gelesen, die das Foto aber nicht abdrucken wollte und bis heute nicht abgedruckt hat. Die Süddeutsche Zeitung war das.
Als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, fand ich es, und das finde ich eigentlich heute auch noch, so hart, dass man es eigentlich nicht aushalten kann.
Jörg Buschmann leitet die Fotoredaktion der Süddeutschen Zeitung. Bis heute wundert er sich, warum das Bild von Alan so viel Verbreitung fand.
Wenn ich das Bild einem Menschen zeige, der nicht mitbekommen hat, was auf dieser Welt los ist zurzeit, und ich ihm dieses Bild zeige, dann sieht er in erster Linie den Tod, wenn er erkennt, dass das Kind tot ist, aber er sieht den Kontext ja nicht in dem Bild. Den sieht er ja nur, wenn er was weiß über das Bild. Er sieht die Bedrohung nicht, er sieht nicht, dass das Kind geflüchtet ist. Es könnte ja ein Mordopfer sein, es könnte ein Unglücksopfer sein, es könnte alles Mögliche sein. Den Kontext kann er auf dem Bild nicht erkennen.
Ein Junge und der Tod. Mehr zeigt das Bild nicht. Warum wurde gerade dieses Bild so berühmt? Alan Kurdi ist auch nicht das erste und letzte Kind, das im Mittelmeer ertrank und fotografiert wurde. Es gibt noch viele andere Bilder und tragische Schicksale. Aber weltbekannt wurde nur das kurze Leben von Alan. Es ist der 2. September 2015. Am frühen Morgen kommt die türkische Fotografin Nilüfer Demir am Strand von Bodrum an. Sie will eigentlich pakistanische Flüchtlinge dokumentieren, bevor sie am Wasser eine Kinderleiche entdeckt.
Alan Kurdi'yi gördüğümde gerçekten kanım dondu.
Als ich Aylan Kurdi sah, da ist mir das Blut gefroren. In diesem Moment konnte ich nichts mehr für ihn tun. Sein lebloser Körper lag da mit rotem Hemd, mit blauen Shorts. Das Einzige, was ich für ihn tun konnte, war seinen verstummten Schrei hörbar zu machen. Und das konnte ich nur durch ein Bild von ihm. Und dann habe ich dieses Foto gemacht.
Ben de bunu ancak deklanşöre basarak yapabileceğime inandım ve o anın fotoğrafını çektim.
Nilüfer Demir fotografiert eine Reihe von Bildern, bis ein Polizist das tote Kind wegträgt. Kurz darauf werden die Fotos von einer türkischen Nachrichtenagentur veröffentlicht. Schnell machen sie die Runde bei Twitter unter dem türkischen Hashtag Kiyaya Voran Insanlik. Auf Deutsch heißt das so viel wie Menschheit an die Küste gespült. Einige Stunden später werden Details bekannt. Aylan Kurdi hieß der dreijährige Junge. Seine Familie stammt aus Kobane, der syrischen Stadt, die mehrfach von der IS-Miliz angegriffen wurde. Von der Türkei aus wollte sie auf die griechische Insel Kos flüchten, doch das Schlepperboot kenterte. Neben Aylan ertrank auch sein 5 Jahre alter Bruder und seine Mutter. Nur der Vater überlebte. Gegen Mittag erfährt das Ausland von den Bildern bei Twitter. Als erste europäische Zeitungen sind es die englischen, wie The Guardian, die das Bild des toten Jungen groß im Internet zeigen. In Deutschland ist die Presse zögerlicher und auch empfindlicher, sagt Sven Gößmann von der dpa. Lange wird diskutiert, will und darf man so ein Foto zeigen von einem ertrunkenen Kind?
Wir haben uns ja sehr lange sehr schwer getan. Es gab dann die Überlegung, da dieses Bild in vielen internationalen Diskussionen in der britischen Presse zum Beispiel eine große Rolle spielte und unsere Kunden uns danach gefragt haben, es zu veröffentlichen, also zur Verfügung zu stellen. So ist es eher richtig.
Mit den Fotos auf den britischen Seiten steigt auch in Deutschland der Veröffentlichungsdruck, erinnert sich Jörg Buschmann von der SZ.
Die Engländer verwenden das auf ihren Websites, die werden das auch drucken und muss man das nicht auch tun? Die Bildzeitung hat es auch schon online. So ergibt sich ja sehr schnell der Druck auf alle anderen. Wenn die das machen, ist das vielleicht wirklich ein wichtiges Bild und wir müssen nochmal drüber diskutieren.
Bei der dpa werden erst am nächsten Tag, früh morgens, 3 Bilder zur Veröffentlichung freigegeben. Man hat sich entschieden, das Gesicht des toten Jungen zu verpixeln. Deutsche Tageszeitungen können jetzt darauf zugreifen. Doch viele wollen es gar nicht.
Also ich würde sagen, im Print hat ungefähr die Hälfte der Tageszeitungen dieses Foto genutzt. Oder andere Bilder, die es ja auch auf dem Markt gab.
Für die Bild-Zeitung dauert das alles viel zu lange. Sie haben sich längst anderswo bedient und drucken als erste deutsche Zeitung ein Foto des Jungen. Es zeigt ihn von hinten, wie er scheinbar aufs Meer herausblickt. Ganz wohl fühlt sich die Bild-Zeitung dabei aber auch nicht. Anders als die britischen Blätter, die Aylan Kurdi groß auf die Titelseite bringen, drückt die Bild das Foto auf der letzten Seite, in Form eines Nachrufes. Dennoch ist die Empörung groß in der deutschen Medienlandschaft.
Es funktioniert eben genau über diesen Tabubruch. Und deswegen ärgert mich das eben auch, dass die ganze Zeit über diesen Tabubruch gesprochen wird bei dem Bild. Und längst ist man dann vom Thema Flüchtlinge und das Schicksal des Kindes abgegangen hin zu so einem medialen Thema. Also es steht eher, glaube ich, mittlerweile als Ikone für den Umgang der Medien mit solchen Bildern, als tatsächlich, oh Gott, wie schlimm muss das für die Flüchtlinge sein, zu fliehen.
6 Tage nach Aylan Kurdis Tod startet die Bild-Zeitung eine Medienkampagne. In der Printausgabe fehlen an diesem Tag alle Bilder. Und auch online sieht man nur graue Flächen. Man will zeigen, welche Macht Bilder haben. Es soll eine Reaktion sein auf die Mediendebatte, warum man im Großformat einen toten Jungen abdruckt. Tatsächlich wird an diesem Tag aber das Schicksal von Aylan Kurdi in der deutschen Presse begraben. In den sozialen Medien verbreitet sich Aylan Kurdis Schicksal noch ganz anders weiter. Schon kurz nachdem die ersten Fotos auftauchten, haben weltweit Zeichner auf Twitter seinen Tod verarbeitet und ihm die letzte Ehre erwiesen. Auf ihren Bildern trägt der kleine Junge mit der blauen Hose und dem roten T-Shirt Engelsflügel. Eine Welle hieft ihn in den Himmel. Mal liegt sein Körper friedlich im Kinderzimmer auf dem Bett. Auf einem anderen Bild hat man ihn wie eine Anklage vor die Augen der Politiker platziert, in der Mitte eines Konferenztisches. Viele Zeichner stammen aus dem Nahen Osten, so auch Mahnaz Yazdani.
Einen Tag bevor die Fotos von Alan gesendet wurden, sah ich tragische Bilder von Flüchtlingskindern im libyschen Meer. Ich habe schon seit Wochen über Flüchtlingsschicksale nachgedacht und habe mit ein paar Zeichnungen angefangen. Aber diese kleinen Körper in dem kalten, grausamen Wasser zu sehen, das hat mich fast um den Verstand gebracht.
Über Facebook erreiche ich die 35-jährige Mahnaz im Iran. Sie arbeitet dort als Karikaturistin und animiert Trickfilme. Sie hat eine kleine Bilderserie zum Tod von Alan Kurdi gestartet. Angefangen mit einer Karikatur, in der Kinder unter einer Decke aus Meereswellen liegen.
Wir sind schon so daran gewöhnt, die Leichen von Kriegsopfern zu sehen, dass sie uns nicht mehr so leicht berühren können. Ich wollte nicht nur einfach den Tod in meinem Cartoon widerspiegeln. Also habe ich die harte, wilde See und das kalte Wasser umgewandelt in eine warme, kuschelige Bettdecke, in der die toten Kinder schlafen können. Und Alan war eins dieser Kinder, die ich in meinem Cartoon gezeichnet habe. And Alan was like one of
those kids I draw in my cartoon. Ihre Bilder halten auf Twitter und Facebook die Erinnerung an Alan wach. Im bislang letzten Cartoon sieht man Alan im Himmel, wie er mit anderen toten Kindern auf die Erde blickt. Sie freuen sich darüber, dass die überlebenden Flüchtlinge in der Fremde nun herzlich empfangen werden. Der gezeichnete Alan lächelt. Jetzt muss nur noch etwas getan werden, damit der Krieg in Syrien aufhört, sagt eines der Kinder im Himmel. In den Augen von Zeichnerin Mahnaz haben die Bilder des toten Jungen viel bewegt.
Also ich denke, es ist eine fotografische Ikone. Es hat die Welt veranlasst, darüber nachzudenken, eine Lösung für den Krieg in Syrien zu finden.
In Syrien wütet der Krieg immer noch. Er ist sogar noch komplizierter geworden. Seit einigen Wochen mischen nun auch die Russen offiziell mit und fliegen Angriffe gegen die Gegner von Bashar al-Assad. Dagegen können die Bilder des toten Alan nichts ausrichten. Aber ganz folgenlos waren die Fotos doch nicht.
Ein Wendepunkt soll es aber zumindest in England gewesen sein. Denn in erster Linie ist es ja so gewesen, dass die Engländer das Bild als allererstes entdeckt haben, die sich ja sehr stark zurückhalten in der Aufnahme von Flüchtlingen.
Die Fotos von Alan Kurdi haben so viel Druck auf die Regierung ausgeübt, dass man in Großbritannien nicht mehr die Augen verschließen kann vor der Flüchtlingskrise. Auf das Symbol Bild reagiert man mit einem Akt von Symbolpolitik. 5 Tage nach Erscheinen der Fotos kündigt Premierminister David Cameron an, ein Flüchtlingskontingent aufzunehmen. 20.000 in den kommenden 5 Jahren. Verglichen mit den deutschen Verhältnissen wirkt es halbherzig, was Großbritannien da an Unterstützung anbietet. Und auf die Idee zu kommen, Flüchtlingen helfen zu müssen, dafür hätten die Briten das Foto von Alan Kurdi eigentlich nicht gebraucht.
Alan Kurdi, der Junge am Strand, Nail al-Saidi über das Bild und seine Geschichte. Die Radiowissen hier, die 100. Die Macht der Bilder ist unser Thema und bisher waren es Fotos, deren Geschichten wir erzählt haben. Heute Abend, jetzt geht es um ein Gemälde. Und dieses Gemälde hatte offenbar die Macht, 30 Menschen das Leben zu retten. Denn dank dieses Bildes ist vor 77 Jahren eine Flucht aus Nazi-Deutschland gelungen. Wir wissen, das Bild hat es auf jeden Fall gegeben, aber wir wissen nicht, wo es ist. Es ist verschollen. Spannende, geheimnisvolle Geschichte könnte Vorlage sein für ein Adventure-Game oder für einen Film. Weil es aber eine reale Geschichte ist, haben sich 4 Journalisten vom Rechercheteam Follow the Money drauf gestürzt. Sie haben sich auf einen Roadtrip begeben, um das Rätsel, um das Gemälde zu lösen. Ein groß angelegtes Rechercheprojekt. Einmal in der Woche haben sie einen Podcast abgesetzt und sie haben sich Hilfe geholt bei ihren Hörern. Entstanden ist sowas wie eine interaktive Schatzsuche. Das Projekt Kunstjagd. Was sie bei der Jagd nach dem Gemälde erlebt haben und ob sie das verschollene Gemälde tatsächlich gefunden haben, darüber habe ich mit Christian Salewski gesprochen, einem der 4 Reporter.
Hi, moin.
Christian, ich glaube, wir müssen am Anfang nochmal das Setting klären, das der Kunstjagd zugrunde liegt. Was ist Kunstjagd?
Ja, also die Kunstjagd ist der journalistische Versuch, eben dieses verschollene Gemälde dieser Familie Engelberg wiederzufinden. Dazu muss man sagen, also die Engelbergs sind eine jüdische Familie gewesen, die lebten 1938 in München und hatten 2 Gemälde, des heute weitgehend unbekannten Künstlers Otto Theodor Wolfgang Stein heißt der. Und die sahen sich sehr ähnlich. Und eins davon, das besitzt die Familie heute noch. Und das andere, das hat ihnen eben damals geholfen, aus Nazi-Deutschland zu fliehen, über die Schweiz in die USA. Das ist zumindest die Familienlegende, die sich die Familie Engelberg bis heute erzählt. Und dieses verschollene Gemälde, das wollten wir eben wiederfinden.
Das Gemälde hat ihnen die Flucht ermöglicht, das heißt, hat das Leben gerettet. Wie kann so ein Bild zum Lebensretter werden?
Das wissen wir vor allem von Edward Engelberg. Edward lebt heute in Portland, Oregon und ist 86 Jahre alt, wohnt da im Altersheim, hat eben dieses eine Gemälde noch und ist unser wichtigster Zeitzeuge, weil er eben damals genau selbst erlebt hat, wie das genau passiert ist, damals im November 1938.
On the morning of the 10th of November.
Als ich am Morgen des 10. November zur Schule gehe, sehe ich Feuer und Rauch. Ich kehre in unsere Wohnung zurück. Ich bin sehr verängstigt. Als es an der Tür klopft, ahnen wir, was das bedeutet. Zwei Gestapo-Männer in Zivil kommen herein. Sie sind sehr höflich und bitten meinen Vater, packen Sie das Nötigste und vergessen Sie die Taschentücher nicht. Mein Vater gehorcht und geht in den Nebenraum. Dann kommt er mit einem Koffer zurück. Vielleicht waren es auch zwei. Er sagt auf Wiedersehen und sie gehen.
He says goodbye and they leave. My mother cries.
Meine Mutter weint. Meine Schwester weint.
I cry.
Ich weine. Wohin geht Papi? Meine Mutter versuchte, ihn da herauszubekommen. Und was wir dafür brauchten, war ein Einreisevisum für die Schweiz.
Also hat die Mutter, Paula Engelberg, dieses Gemälde benutzt, um ein Schweizer Visum zu bekommen?
Genau, das ist die Vermutung, beziehungsweise das, was sozusagen auch durch die Generationen weitererzählt wurde. Was wir sicher wissen, ist eben, dass sie an dem Tag das Haus verlässt, also an diesem bestimmten Tag im November 38, mit dem Gemälde unterm Arm und sie kommt halt ein paar Stunden später zurück und bringt mit dieses Visum, dieses lebensrettende Visum für die Schweiz. So, und was wir aus den sozusagen Dokumenten, die wir gesichten konnten, rekonstruieren können, ist, dass direkt einen Tag später wird Jakob Engelberg dann aus dem KZ Dachau entlassen, weil er eben mit diesem Visum die sofortige Ausreise in Aussicht stellen kann. Dazu muss man nochmal sagen, dass damals die Nazis mit ihrer antijüdischen Politik noch nicht die physische Vernichtung direkt betrieben haben, sondern vor allem die Leute aus dem Land treiben wollten. Deswegen konnte man eben mit einem Visum sozusagen, das war das lebensrettende Dokument, mit dem man halt ins Ausland fliehen konnte. Die Engelbergs fliehen also mit den Kindern in die Schweiz und später in die USA. Und das ist eben jetzt die Ausgangslage für unser, wenn man so will, Rätsel, für unsere Suche. Und die ganz zentrale Frage dabei ist dann halt, was hat Paula Engelberg in diesen wenigen Stunden mit dem Gemälde gemacht?
Ja, was hätte sie denn machen können tatsächlich?
Nee, also die erste Vermutung ist natürlich, dass sie das einem Schweizer Konsularbeamten gegeben hat. Also entweder als Dankeschön oder halt als Bestechung tatsächlich. Eine andere Vermutung ist, sie hat es auf dem Weg zum Schweizer Konsulat, auf ihrem Fußweg, in einer Galerie oder einem Auktionshaus verkauft, um noch ein bisschen Geld dafür zu bekommen. Wobei man da auch einschränkend sagen muss, dass das Gemälde damals, wie heute, keinen jetzt riesigen materiellen Wert hat. Es ist kein Picasso oder so. Genau, aber das sind so die beiden Überlegungen.
Bevor wir gleich nochmal weitergehen in der Geschichte, die Frage, warum genau dieses Gemälde? Warum habt ihr euch das ausgesucht? Ich meine, es gibt ganz, ganz viele prominente Fälle in den Bereich Raubkunst, Fluchtkunst, auch welche, die vielleicht eben berühmter wären oder mehr Geld gebracht hätten.
Ja, das stimmt. Also das hat mehrere Gründe. Das ist ganz banal. Zunächst mal, dass der Sohn von Edward Engelberg, also unserem Zeitzeugen, Steven Engelberg, der hat mir die Geschichte mal erzählt vor ein paar Jahren, als ich in New York gearbeitet habe. Und das fand ich so faszinierend und meine Kollegen dann auch so faszinierend, dass wir gesagt haben, das ist irgendwie so eine Ausgangslage, der wollen wir mal auf den Grund gehen. Der zweite Grund ist, wir finden genau das spannend, dass es eben nicht um Picasso geht, sondern um ein eher alltägliches, so gut wie unbekanntes Kunstwerk und dass es auch keinen großen materiellen Wert hat. Das ist interessant, denn damit steht dieses verschollene Gemälde der Engelbergs ja stellvertretend für hunderttausende Kunst- und Wertgegenstände, die den Opfern der Nazis geraubt oder eben unter Druck genommen wurden. Und diese Dinge, die sind ja heute noch unter uns, die sind ja irgendwo, auch wenn sie jetzt kein Picasso sind. Das fanden wir spannend. Und dann ist es natürlich noch ein ganz praktischer Grund für unsere Suche, für die Recherche. Dadurch, dass Edward Engelberg das zweite sehr ähnliche Gemälde noch hat, wir haben das dann immer Schwestergemälde genannt, hatten wir quasi eine Suchvorlage.
Ihr habt dann auch losgesucht, ab Mai ging es los. Die Frage ist, wie seid ihr dabei vorgegangen?
Wir haben uns also als erstes mal darum gekümmert, wer überhaupt im Schweizer Generalkonsulat in München damals 1938 gearbeitet hat und wer dann dieses lebensrettende Visum tatsächlich ausgestellt haben könnte. Das war natürlich vor allem Archivarbeit. Und wir haben dann tatsächlich auch das Visum gefunden, allerdings in einer Quelle, mit der wir so gar nicht gerechnet hatten am Anfang, nämlich der sogenannten Wiedergutmachungsakte von den Engelbergs. Das ist also der Antrag, mit der die Engelbergs Wiedergutmachung gefordert haben von Deutschland in den 50er Jahren. Und da klebte tatsächlich der Pass von Jakob Engelberg drin, inklusive des Visums. So. Damit konnten wir natürlich gucken, wer hat das ausgestellt. Und das war ein gewisser Wolfgang Griebi. Der war Mitarbeiter im Generalkonsulat der Schweiz in München damals und wir sind dann ins Bundesarchiv nach Bern gefahren, ins Schweizer Bundesarchiv und haben uns durch Aktenberge zum Schweizer Konsulat gewühlt und dann eben auch durch die Personalakte von diesem Herrn Griebi. Darin war eine ganze Liste mit dem Nachlass von Herrn Griebi, inklusive Schlafanzüge und ähnlichen Scherze, aber eben leider keine Spur von diesem bestimmten Gemälde. So, und dann haben wir natürlich nach Verwandten geguckt und haben sogar die Adresse seiner Frau gefunden. Das war ein Altersheim in Bern. Sind da hingefahren und mussten dann erfahren, dass diese Frau vor ein paar Jahren gerade erst gestorben war, aber immerhin im stolzen Alter von 104. So. Das war natürlich dann etwas traurig. Kinder hatten die beiden keine. So, insofern war das jetzt erstmal diese Visumspur eine Sackgasse.
Meine Güte, da wühlt man sich durch Aktenberge in irgendwelchen dunklen Archiven tagelang und dann nichts. Frustrierend, oder?
Ja, klar, auf jeden Fall frustrierend auf eine Art, andererseits auch irgendwie erwartbar. Wir hatten natürlich schon gehofft, dass wir in irgendeiner Form Nachfahren dieser Konsulatsmitarbeiter auftreiben können und ehrlich gesagt hatten wir am Anfang immer so den Traum, dass wir irgendwann im Zuge dieser Recherche an einer Tür klingeln in der Schweiz oder sonst wo und mal fragen, können wir mal gucken, und im Wohnzimmer hängt dann unser Gemälde.
Das genau, so wäre es gewesen in einem Spielfilm oder in irgendeinem Computerspiel. Genau, ja?
genau. Das wäre sozusagen der Traum, das ist natürlich sozusagen der Best Case, den gab es natürlich nicht, aber wir haben immerhin durch diese Archivrecherche, das nicht unwichtig ist, eine Idee davon bekommen, wie es damals zuging rund um das Schweizer Generalkonsulat. Und das war absolut chaotisch. Und da beschweren sich Beamte reihenweise, dass ihr Gehalt nicht ausreicht. Da stehen dann hunderte verzweifelte Menschen in langen Schlangen an, um irgendwie vorsprechen zu dürfen, weil sie dringend dieses Visum brauchen, um aus diesem Land rauszukommen. Dann wird da mit Wartenummern gehandelt in diesen Schlangen. Und so. Also das ist insgesamt, beschreibt das eine Situation, die auch Bilder assoziiert, die wir aus den Nachrichten kennen. Nämlich eine Situation, in der man so verzweifelt ist, dass vielleicht ein schönes Gemälde auch irgendwie Türen öffnen könnte.
So, und das hat euch dann dazu gebracht, trotzdem weiter zu versuchen, obwohl da erstmal eine Sackgasse war. Was habt ihr denn versucht?
Genau, also die andere Möglichkeit, die wir dann ja noch hatten, war, das Gemälde selber ins Zentrum zu rücken. Und wir sind dann dieser, wie wir es genannt haben, Gemäldespur gefolgt. Also der Frage nachgegangen, ob nach 1938 irgendwo ein Steingemälde auftaucht, das dem anderen unserer Vorlage sehr, sehr ähnlich aussieht. Und dabei hatten wir dann Unterstützung von den Provenienzforschern des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München. Das ist hochrenommiert. Und wir haben dann Auktionskataloge und Galerien überprüft. Vor allem eben auch diejenigen, die damals in der Nähe des Schweizer Konsulats lagen, also auf dem Weg von Paula Engelberg. Und das war eine ganze Menge, denn dieses Konsulat, das lag damals in der Ottostraße in München. Und das ist mitten im Münchner Kunsthandelsviertel. Da reiht sich wirklich wie an der Perlenschnur eine Galerie an die andere. Paula Engelberg hatte also damals viele Möglichkeiten gehabt, das Gemälde auf ihrem Weg zu versetzen. Aber auch diese Datenbankrecherche ergab keinen jetzt einfachen, sofortigen Treffer.
Tja, war dann alles vorbei oder hattet ihr noch eine Möglichkeit, eine weitere Spur dann aufzunehmen?
Ja, wir haben dann ein Werkverzeichnis von Stein aufgetan.
Also da wird gesammelt, was dieser Künstler gemacht hat und das wird dann einfach aufgezeichnet sozusagen.
Genau, also da beschäftigt sich jemand, wenn Sie so wollen, 2-3 Jahre lang mit einem Künstler und versucht zusammenzutragen, was der an Werk sozusagen hinterlassen hat. Das ist sehr umfangreich, das hatte aber leider keine Abbildung. Man konnte also sozusagen nur Beschreibungen von Bildern haben. Wir sind dann halt zu dem Mann gefahren, der diese Abbildung alle hat, nämlich diesen Kunsthistoriker Olaf Thormann nach Leipzig. Und mit dem sind wir dann durchgegangen, systematisch, und konnten am Ende 14 mögliche Kandidaten identifizieren. Also das sind dann eben die Gemälde, die unserem Schwestergemälde, das in Portland hängt, sehr, sehr ähnlich sehen. Und damit konnten wir dann erstellen eine Art Fahndungsplakat. Und wir haben dann diese 14 Kandidaten natürlich sozusagen unseren Followern und all denen, die mitgesucht haben, gezeigt. Da kam jetzt nicht sofort was zurück. Und dann haben wir die natürlich auch unserem Zeitzeugen gezeigt. Nämlich dem Einzigen, der eigentlich wirklich sozusagen darauf deuten kann und sagen, ja, das ist es.
Edward Engelberg.
Edward Engelberg. Und der hat für uns zum ersten Mal mit 86 geskypt.
Und? Hat's was gebracht?
Ja, wir waren natürlich extrem gespannt in dem Moment, was es bringen würde. Er hat dann auch tatsächlich alle Bilder ausgeschlossen, bis auf zwei.
No. That's like the first one.
Nein, das ist wie das erste.
Exactly. Genau.
Yeah.
Okay.
Nein.
No. No. More so than the others, but.
Schon eher als die anderen, aber nicht so gut wie das dritte.
Possibly.
Könnte sein.
Could you possibly read what it's... Können Sie erkennen, was unter dem Bild steht? Vielleicht der Titel? Ganz unten?
Moment, ich bin etwas ungeschickt.
Bildung Helene Stein.
Bild von Helene Stein.
And this one is... Das könnte es sein?
Possible?
It's a possible.
Okay.
Möglicherweise.
The best one so far was the one I...
Das Beste war bisher aber das...
Okay, the third das dritte, one, right? Alles klar. Und das nächste? Das dunkle Bild, das mit dem Buch?
Nein, das mit dem Buch nicht.
Nein,
das ist ein seltsames Bild.
Too young.
Zu jung.
Wahnsinn. Ihr habt also eine Gegenüberstellung gemacht über Skype, nur nicht mit Tatverdächtigen, sondern mit Bildern. Du hast schon gesagt, zwei Bilder blieben übrig.
Ja, genau. Und mit denen sind wir dann wieder zu unserem Steinexperten Thormann. Und der konnte eins davon gleich ausschließen, weil das von der Entstehungszeit einfach nicht zu der Geschichte gepasst hat der Engelbergs. Und dann haben wir eben den Besitzer dieses letzten Bildes aufgetrieben, der heutigen Besitzer. Und der Mann, der will zwar anonym bleiben, aber er hat uns das Gemälde gezeigt. Das war just in der letzten Woche unserer Live-Suche. Und das war wirklich so ein Moment, wo wir dachten, das ist es.
Warum? Woher kam das Gefühl?
Ja, das sieht einfach sehr ähnlich aus und auch alle anderen Indizien passen. Es ist derselbe Künstler, es ist dieselbe Entstehungszeit, rund um 1917. Es hat eine vergleichbare Größe und der Vater des heutigen Besitzers hat es Anfang der 50er Jahre in München erworben. Nach allem, was wir wissen, sogar in der Galerie, die auf Paula Engelbergs Weg zum Konsulat lag. Das alles passt also, aber die Sache hat auch noch einen kleinen Haken.
Oh Mann, welchen denn?
Naja, Edward Engelberg hat uns immer erzählt, dass seine Mutter das Gemälde damals aufgerollt habe. Und unser heißer Kandidat, den wir da gefunden haben, der ist halt auf Pappe gemalt, kann also gar nicht gerollt werden. Jetzt ist natürlich dann die Frage, wie gut kann man sich nach 77 Jahren an jedes Detail erinnern? Deswegen haben wir gesagt, wir müssen das Gemälde dem Zeitzeugen Edward Engelberg halt im Original nochmal zeigen. Und ich bin dann nochmal nach Portland geflogen mit dem Gemälde im Gepäck.
Wie hat Edward Engelbert dann reagiert?
Ja, das ist sehr spannend, wie er reagiert hat. Ich war natürlich extrem aufgeregt, als ich mit dem Bild ins Altersheim marschiert bin, weil wir da doch viel Arbeit in dieses Projekt gesteckt haben. Und dann hing wirklich vieles an dieser Reaktion.
Ich weiß gar nicht, wo oben ist. Ah, hier.
Amazing.
Großartig.
It is amazing.
Es ist großartig.
It's very...
Es hat große Ähnlichkeit mit dem anderen Gemälde. Selbst die nachdenkliche Pose, sie ist zwar nicht exakt dieselbe, aber ähnlich. Allerdings muss ich wiederholen, was ich bereits gesagt habe. Ich war 9 Jahre alt.
Ich weiß.
Und ich bin nicht sicher, ob ich auf die Bibel schwören könnte, ja, das ist es. Es ist außergewöhnlich. Es ruft ein stärkeres Gefühl in mir hervor als alles andere, was Sie mir bisher gezeigt haben. Aber dennoch, ich weiß es nicht.
Sicher. Eine Sache muss ich noch ansprechen. Diese eine Sache, die uns skeptisch macht.
Das Aufrollen.
Das Aufrollen, genau. Denn dieses Bild ist auf Karton gemalt. Und die eine Sache, über die wir immer wieder gestolpert sind, ist das Aufrollen. Folgende Überlegung. Dieses Bild ist nicht so groß. Was Sie als Aufrollen in Erinnerung haben, könnte möglicherweise auch bedeuten, dass es in Wirklichkeit in eine Decke oder etwas Ähnliches gewickelt und dann weggetragen wurde.
Das könnte sein.
So, das heißt also, Christian, am Ende bleibt offen, ob es das Bild ist, was ihr da gesucht habt, oder ob es das nicht ist.
Ja, das stimmt. Also wir können nicht mit letzter quasi mathematischer Sicherheit sagen, dass das jetzt wirklich das Gemälde ist, das vor 77 Jahren den Engelbergs die Flucht ermöglicht hat. Aber es sprechen eben sehr viele Indizien dafür und unseres Wissens keins dagegen.
insofern reden wir über Wahrscheinlichkeiten, ja, aber wir halten die Wahrscheinlichkeit für wirklich hoch, dass es tatsächlich das Gemälde der Engelbergs sein könnte.
Mehr von der Kunstjagd gibt es übrigens am 26.11., da läuft die Doku über das Projekt im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks und ab dem 19.11. kann man sich dann selbst ein Bild machen von dem Bild, das 30 Leben gerettet hat. Es wird ausgestellt im Foyer des Jüdischen Museums in München zusammen mit dem Schwesterbild aus Portland. Danke Christian für das Gespräch. Das Bild zum Ende des Zweiten Weltkriegs, für uns in Deutschland oder in Europa wahrscheinlich das Bild hier, nämlich das mit den russischen Soldaten, die die sowjetische Flagge auf dem zerbombten Reichstag hissen. Im Hintergrund das zerstörte Berlin. Das ist ein sehr berühmtes Bild. Wenn man aber US-Amerikaner fragt, ist die Antwort ganz klar. The Kissing Sailor oder VJ Day on Times Square. Das Bild von einem Matrosen, der eine Krankenschwester küsst auf dem Times Square bei den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs, den Sieg über Japan. Es ist eines der berühmtesten historischen Fotos der USA. Kein Wunder, denkt man, wenn man das Bild sieht, hat es in sich. Der sehnsüchtige Kuss eines Matrosen, der lange von seiner Geliebten weg war, ist da zu sehen, der es geschafft hat, aus der Hölle des Krieges zurückzukehren. Das denkt man jedenfalls, ist aber nicht so. Es gab immer viel Ungereimtheiten und Rätsel um dieses Foto und erst seit kurzem scheinen die gelöst zu sein. Elife hat sich auf Spurensuche begeben.
Es gibt einen kurzen Moment in der amerikanischen Geschichte, der hat sicher nicht länger als 10 Sekunden gedauert. Aber er wird alle 5 Jahre reanimiert. Immer am 14. August und immer amerikanisch. Im großen Stil.
A 25-foot-high sculpture depicting the famous photograph of a sailor kissing a nurse to celebrate the end of World War II.
Dafür haben die New Yorker dieses Jahr eine 8 Meter hohe Statue eines küssenden Paares auf dem Times Square gekarrt. Darunter haben sich Dutzende Paare versammelt. Alle verkleidet als Sailor und Nurse, als Matrose und Krankenschwester zum Kiss in.
Pucker up for peace. 5, 4, 3, 2, 1.
Dem offiziellen Reenactment des, so sagen die Amerikaner, berühmtesten Fotos der Welt. The Kissing Sailor.
2, 1, smooch.
Und Achtung, so geht's. Der Herr nimmt die Dame fest in die Arme, schwingt sie mit Leidenschaft, Werf und ein bisschen macho-mäßig nach hinten wie Scarlett O'Hara in Vom Winde verweht. Und gibt ihr einen überschwänglichen Kuss. Auf den Frieden. Heute wie vor 70 Jahren. Der 14. August, der Tag, an dem das Foto vom Kissing Sailor aufgenommen wurde, ist ein inoffizieller amerikanischer Feiertag und erinnert an den VJ Day 1945, der Victory over Japan Day, der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg zu Ende geht. Wirklich zu Ende, denn die Amerikaner haben ja nicht nur mitgeholfen, Hitler und Nazi-Deutschland ein Ende zu bereiten, sondern auch mit Japan Krieg geführt. Mit dem unerwarteten Angriff der Japaner auf Pearl Harbor erlebt die stolze US-Army ihre größte militärische Niederlage und den Beginn eines verheerenden Luft- und Seekriegs im Pazifik.
Here is the motion picture record released by the United States Navy of the havoc wrought by the Japs' sneak sky and sea raid on Pearl Harbor, America's mid-Pacific naval bastion.
Der Krieg in Europa ist schon beendet, als die Amerikaner 2 Atombomben abwerfen über Hiroshima und Nagasaki. Das bringt schließlich auch Japan zum Einlenken, an eben jenem 14. August 1945. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Endlich. Und die Amerikaner rasten total aus. In jeder größeren Stadt zieht es die Menschen auf die Straße. Los Angeles, Seattle, Boston, New York. Ein kollektiver Rausch. Alle haben nur darauf gewartet, sagt der Historiker Larry Verrier, der sich seit Jahren mit dem Foto von Kissing Sailor und seiner Geschichte beschäftigt.
Es war noch nicht bestätigt, aber alle wussten, was los ist. Seit Tagen gab es bereits vereinzelte Partys und an diesem Tag war kein Halten mehr.
Gegen 19 Uhr verkündet der amerikanische Präsident Harry Truman dann auch offiziell im Radio: Der Krieg ist vorbei.
They have signed terms of unconditional surrender.
The greatest, the wildest celebration of them all was in New York's Times Square.
Never before or since has there been a crowd like this on the Great White Way. 2 million people screamed their elation at the end of the most devastating war in recorded history. For 24 hours, the celebration went on, and not for a minute did it lag. Victory had come. Old Glory waved over a happy land.
Am Times Square in New York sollen sich zu diesem Zeitpunkt 2 Millionen Amerikaner befinden. Feiernd, froh, dass der Krieg vorbei ist, trinkend und küssend, irgendwo da in der Menge. Irgendwann im Zuge dieses gemeinsamen euphorischen Ausnahmezustands entdeckt der Fotograf Alfred Eisenstadt, ohne es zu ahnen, das vielleicht wichtigste Motiv seiner Karriere und drückt den Auslöser. Ein Schnappschuss. Eine Aktion von Sekunden.
As best we can tell, no more than 10 seconds.
Und Eisenstadt erwischt den Moment in Time, den Kissing Sailor. Einen Mann, dessen Kuss zum Symbol werden sollte, für die Erleichterung eines ganzen Volks über das Ende des Krieges.
I think this picture is unique.
Dieses Bild ist einzigartig. Es gibt kein solches Bild vom Ersten Weltkrieg oder aus Vietnam. Kriegsbilder zeigen immer Kämpfe oder Leid. Es gibt kein anderes Bild, das diesen Moment zeigt, wenn der Krieg vorbei ist. Diesen Moment des Feierns und des Jubels. Und es geht um 4 Menschen, die allen Grund haben, sich über das Ende dieses Krieges zu freuen.
Moment, 4 Menschen? Aber der Fotograf hat doch sicher...
Er drückt augenblicklich ab, schießt 4 Fotos. Dann ist der Kuss vorbei. Und der Matrose geht weiter. Die Krankenschwester geht weiter. Und der Fotograf geht auch weiter. Er hat keinen einzigen Namen aufgeschrieben.
Und das ist das Problem. Wir haben hier ein Bild, das in seiner Symbolkraft Geschichte geschrieben hat, das nicht nur der Historiker Larry als National Treasure bezeichnet, als Nationalheiligtum, als Bundeslade der Amerikaner, quasi eine identitätsstiftende, kollektive Umarmung für den Frieden, mit dem jeder stolze Amerikaner sein College-Wohnzimmer dekoriert, weil es, This is America, nebenbei halt auch noch ganz lässig aussieht. Wir haben dieses Bild und wir haben keine Ahnung, wer auf diesem Foto ist. Und noch schlimmer, über die Jahre, als das Bild immer berühmter wird, melden sich Männer öffentlich in den USA zu Wort. Viele Männer, die sagen, ich bin der Kissing Sailor. Insgesamt sind es über 80.
Well, I'm 100% sure. No doubt in my mind.
The minute I looked at it, I said, damn, that is me.
Auf einmal hatten wir so viele Matrosen, die sagten, dass sie der Kissing Sailor seien. Wir wissen, dass viele Matrosen da waren und viele Frauen und dass viel geküsst und viel umarmt wurde an diesem Tag. Von daher sind diese Männer natürlich keine Lügner.
So, when all these sailors come forward, they're not lying.
Denn vielleicht haben sie ja auch eine Krankenschwester geküsst. Und vielleicht wurden sie dabei auch fotografiert. Rein zufällig, das kann sein, denn der Zufall war an diesem Tag sicher auch am Times Square. So wurde aus dem National Treasure am Ende ein National Mystery. Und der Historiker Larry war endgültig angefixt.
How could all this be a mystery? Wie kann das sein? Dieses Foto wurde am Times Square aufgenommen. Dem Ort, an dem sich Tausende und Abertausende Menschen getroffen haben, am VJ Day. Dem Tag, an dem der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Es wurde aufgenommen von Alfred Eisenstadt, dem vielleicht berühmtesten Fotografen seiner Zeit. Wurde gedruckt im Life Magazine. Das ist echt keine Situation, in der man jetzt an ein Geheimnis denken würde. Aber leider... So ist es.
Not exactly the making one would think of a mystery, but in fact we have a mystery.
Larry wollte dieses Geheimnis lösen. Natürlich war er nicht der einzige Historiker, der diesen Plan hatte, aber Larry hat sehr gute Beweise vorgelegt. Er hat mit dem Fotografen Alfred Eisenstadt gesprochen, andere Fotografen ausfindig gemacht, die dasselbe Motiv fotografiert haben, und konnte es so aus unterschiedlichen Perspektiven studieren. Er hat an Universitäten Bildanalysen und Gesichtsvergleiche anfertigen lassen und sich mit Forschern aus Texas abgestimmt, die den Aufnahmezeitpunkt des Bildes errechnet haben. Und
Larry hat einen Sailor gefunden, dessen Geschichte stimmig ist mit allen anderen Fakten, die er recherchiert hat. Ein Fischer aus Rhode Island, der sich im Gegensatz zu den anderen 80 Möchtegern-Kissing-Sailors nie gemeldet hat. Erst im Jahr 1980 entdeckte er sich selbst im Life-Magazin, das das Bild nochmal gedruckt hatte und das ihm ein Freund vorbeigebracht hat, mit den Worten: Bist das nicht du, George?
Mein Freund fragte mich, wo ich war, als der Krieg zu Ende war. Ich habe ihm gesagt, ich war in der Radio City Music Hall in New York. Und mein Freund sagte, ich weiß, dass du da warst. Im Life Magazine haben sie ein Bild, auf dem ein Matrose eine Krankenschwester küsst. Ich weiß, dass du das bist.
Das ist George Mendoza. Larry Warrior, der Historiker, hat ihn mit Hilfe verschiedener wissenschaftlicher Fotoanalysen identifiziert. Anhand seiner großen Hände und einer Narbe am linken Arm.
Ich bin zu George gegangen und habe gesagt, zeig mir deinen linken Arm. Er hob den rechten und ich sagte, nein, ich will deinen linken Arm sehen. Ich will, dass du ihn genau so hältst. George hatte keine Ahnung, was ich von ihm will. Aber an derselben Stelle am Arm, an der der Kissing Sailor auf dem Foto eine Narbe hat, hat George auch eine Narbe.
Für Larry steht damit fest, George ist der Kissing Sailor. Denn Georges Geschichte passt zu der Nurse, die Larry schließlich auch noch gefunden hat. Aber dazu später mehr. Vielleicht, das kann natürlich sein, ist auch diese Geschichte falsch. Aber sie ist zumindest ziemlich gut. Zurück also ins Jahr 1945, das Jahr der Atombomben und des Kriegsendes. George, ein junger Matrose aus Rhode Island, ist im Kriegseinsatz auf einem Schiff im Pazifik und ahnt noch nicht, dass alles bald vorbei sein wird.
Er hat auf einem Kriegsschiff gedient, das im Pazifik stationiert war. Er sieht schlimme Dinge in dieser Zeit. Und er geht davon aus, dass er dabei sein muss, wenn es eine Invasion nach Japan gibt. Bevor die stattfinden sollte, haben sie George noch 30 Tage Urlaub gegeben. Er fährt nach Hause.
In diesen 30 Tagen Urlaub verliebt sich George in Rita Petrie, die Nichte eines Freundes. Die beiden telefonieren viel in diesem Monat und sie verabreden sich für ein letztes Date, bevor George wieder zurückfliegt in den Pazifik. Es ist Georges letzter Tag zu Hause. Um 21 Uhr geht sein Flieger. Am Nachmittag geht er mit Rita aus.
Ich sollte von New York aus zurückfliegen und hatte schon alles gepackt. Dann haben wir uns getroffen und haben uns in der Radio City Music Hall eine Show angesehen. Auf einmal haben sie die Show unterbrochen. Sie haben das Licht angemacht und gesagt, der Krieg ist vorbei.
Es ist der 14. August 1945, irgendwann zwischen 15 und 17 Uhr. Und ganz New York ist im Aufruhr.
Mein Date und ich wollten zum Times Square. Als wir aus der U-Bahn-Station gekommen sind, waren alle total aufgeregt, dass der Krieg vorbei ist.
Er läuft dann die Straße runter. Alles ist voller Menschen, die von der Straße in die Bars und von den Bars auf die Straße drängen. Die Barkeeper reichen Bierflaschen in die Menge. Niemand bezahlt irgendetwas. Es ist ein einzigartiger Moment. Und vor allem die Matrosen und die Soldaten wissen, warum sie feiern.
Auch George genehmigt sich ein paar Bierchen.
In diesem Moment fühlt er sich so befreit und natürlich spürt er den Alkohol. Er kommt also zum Times Square, glücklich, und um zu verstehen, warum er dann eine Krankenschwester küsst, obwohl er ja eigentlich ein Date hat. Dafür müssen wir im Krieg etwas zurückgehen.
Stimmt, George ist ja eigentlich mit Rita unterwegs, die sich für ein Date mit einem Fashion-Matrosen wohl kaum als Krankenschwester verkleidet hat. Aber George ist wie im Rausch und er sieht etwas, das ihn, sich und Rita für einen kurzen Moment vergessen lässt.
Ein paar Monate vor diesem Tag am Times Square gab es heftige Luftangriffe durch die Japaner. Kamikaze-Flieger, Bomben. Das Schiff neben uns, die Bunker Hill, hat gebrannt. Und die Matrosen drauf waren im Feuer gefangen. Hunderte von denen haben wir da rausgezogen. Später sind wir einem Lazarettschiff begegnet. Und die Krankenschwestern auf diesem Schiff haben sich um die Matrosen aus dem Feuer gekümmert. Wie sie das gemacht haben, das werde ich nie vergessen.
George hat also einen Backflash, als er angetrunken und jubelnd am Times Square steht, sich zufällig umdreht und ausgerechnet eine Krankenschwester sieht. Es ist Greta Zimmer Friedman, eine Jüdin, die vor dem Holocaust von Österreich nach New York geflohen ist und die übrigens Zahnarztassistentin ist, nicht Krankenschwester. Greta trägt noch ihre weiße Uniform, weil sie gerade noch in der Arbeit war, bevor sie mit den feiernden Massen auf den New Yorker Straßen in Richtung Times Square gelaufen ist. George dreht sich also um, sieht Greta, erinnert sich an die aufopferungsvollen Krankenschwestern auf dem Lazarettschiff, vergisst Rita und alles andere um sich herum auch.
Er ist hin und weg in diesem Moment und ohne zu überlegen geht er zu ihr, zieht sie an sich und küsst sie.
Ich glaube, wenn diese Frau keine Uniform angehabt hätte, dann hätte ich sie nie gepackt.
George küsst Greta, innig und kurz. Der Fotograf Alfred Eisenstadt sieht die Szene im Augenwinkel, dreht sich um und drückt ab. Viermal. Auch zwei andere Fotografen knipsen George und Greta. Und Rita, die übrigens im Hintergrund zu sehen ist. Es herrscht Ausnahmezustand am VJ Day um inzwischen 17 Uhr nachmittags.
Ich war so froh, dass der Krieg vorbei ist. Ich habe diese Krankenschwester gepackt, sie geküsst. Ja, und das war's. Sie ist weitergegangen, ich bin weitergegangen und abends dann zurückgeflogen.
Ja, das war's. Und der Rest ist Geschichte. George nimmt am Abend tatsächlich den Flieger zurück in den Pazifik. Greta geht nach Hause und der Fotograf Eisenstadt macht auch irgendwann Feierabend.
Später hat das Life Magazine Eisenstadt angerufen und gesagt, du hast da dieses unglaubliche Foto. Und er so, welches Foto? Er hat das gar nicht realisiert. Die mussten es ihm erklären. Er war sich dieses magischen Moments überhaupt nicht bewusst. Es war alles so zufällig.
Das Bild von Kissing Sailor, so wie es die Amerikaner mögen, ist wie ein guter Hollywood-Film. Alles stimmt. Ein Paar, ein verdammtes Kostüm, die Dramaturgie des Augenblicks, der Pathos und die kleine Prise amerikanischer Stolz. Und sicherlich ist es auch deswegen so berühmt geworden. Aber glaubt man dem Historiker Lawrence Verrier, dann ist die echte Geschichte von den vier Menschen, die sich zufällig getroffen haben, George, sein Date Rita, Greta und der Fotograf, eigentlich noch viel besser. Apropos Greta, dass sich die Forschung darauf konzentriert hat, den Kissing Sailor zu finden und nicht die Kissed Nurse, lag daran, dass sich schon in den 50ern eine vermeintliche Nurse gemeldet hatte. Nur, die war falsch. Larry zückt, um das zu beweisen, immer gerne ein aktuelles Foto, auf dem die falsche Nurse neben George steht. Sie ist ungefähr halb so groß wie er. Greta hatte sich erst später gemeldet, war größer als die falsche Nurse und betont immer wieder gerne, dass sie schon als junge Frau sehr groß war.
I was 5'4¾" in stocking feet and my sister and I, who were very competitive, we measured ourselves every day.
Greta und George haben sich übrigens in den 80ern wieder getroffen, als die Suche nach dem Kissing Sailor und seiner falschen Nurse im vollen Gange war. Die beiden sind inzwischen über 90 und wundern sich immer noch ein bisschen über diesen einen Moment, diesen Zufall, der ihnen einen Platz in den amerikanischen Geschichtsbüchern verpasst hat. Geküsst haben sie sich nie wieder. Bleibt nur noch eine letzte Frage. Was wurde eigentlich aus Rita, dem Date von George?
Well, after the war ended.
Als der Krieg dann vorbei war, habe ich mein Date von damals wieder angerufen. Sie ist jetzt meine Frau, seit 68 Jahren.
Tja, und das, obwohl er eine andere geküsst hat. Einmal jedenfalls. Kissing Soldier Mystery gelöst, also wahrscheinlich. Elifee war das über eines der bekanntesten Fotos in den USA. Die Macht der Bilder. Die Geschichten hinter vier Bildern gab es heute in der 100. Nasse Jogginghose und Hitlergruß. Danke an Hannah Ender, die uns die Geschichte von Bild erzählt hat, das als der hässliche Deutsche um die Welt ging. Nail al-Saidi hat sich mit dem Bild von Alan Kurdi, dem toten Jungen am Strand, beschäftigt. Ein Bild für 30 Leben. Christian Zalewski hat uns vom Rechercheprojekt Kunstjagd erzählt und Elife hat sich mit dem Kissing Sailor beschäftigt. Danke dafür. Danke auch an Konstantin Zurawski online, Alex Stojanov in der Technik. Vielen Dank an Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Alle Bilder, über die wir gesprochen haben, gibt es natürlich auch auf dradiowissen.de/100. Und abonniert doch den 100 Podcast, dann habt ihr die 100 immer dabei. Zur Sicherheit. Euch ein zauberhaftes Wochenende. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
Was ich wirklich das Faszinierendste an der Geschichte vom Kissing Sailor finde, ist die Reaktion von Rita. Man muss sich das ja mal vorstellen, sie ist auf diesem sehr vielversprechenden Date und ihr Typ stürmt zu einer anderen hin und legt mit der den filmreifsten Kuss ever hin. Ich habe Larry gefragt, was sie eigentlich zu der ganzen Sache gesagt hat, aber er hat nur mit den Schultern gezuckt und meinte, Rita hätte das nie angesprochen und hätte auch nie ein Problem damit gehabt. Die ist danach mit George schön nach Hause gefahren und dann gab's Tee bei ihren Eltern.
Zumindest im Nachhinein ganz lustig war, wie mein Kollege Fredi und ich in New York unseren Anschlussflug nach San Francisco verpasst haben. Da war ein Mann vom Sicherheitsdienst, hat bei Fredis Laptop so einen Routinecheck durchgeführt und plötzlich blinkte diese Maschine die ganze Zeit auf und schrie Explosives, Explosives, also Sprengstoff. Dann wurden wir natürlich erstmal festgehalten und erst anderthalb Stunden später hat sich herausgestellt, dass das natürlich falscher Alarm war. Dann durften wir gehen, aber unser Flieger war natürlich weg.
Ich habe für diese 100-Ausgabe das Stück gemacht über das Bild von Alan Kurdi. Als ich im Netz danach recherchiert habe, habe ich auch Fotos von anderen ertrunkenen Flüchtlingskindern gesehen. Grausame Aufnahmen, teilweise nachts aufgenommen. Die Wellen haben den Kindern die Kleider vom Leib gerissen. Ich habe diese Bilder dann auch meinen Gesprächspartnern gezeigt, den anderen Journalisten. Und da wurde schnell klar, warum eigentlich nur Alans Bild veröffentlicht werden konnte. Alans Bild, das ist zwar verstörend, aber die anderen Bilder, die sind so hart, so abstoßend, die will keiner sehen. Das kann ich verstehen, aber ich finde es gleichzeitig auch traurig, wenn wir da einen großen Teil von dem, was im Mittelmeer gerade passiert, einfach ausblenden.
Während der Produktion von dem Stück zu Harald Ewert war ich zwischendurch im Kino in dem Film Er ist wieder da. Das ist ein Film, der erzählt, wie Adolf Hitler knapp 70 Jahre nach Kriegsende wieder in der Gegenwart aufwacht. Und in dem Film gibt es so Szenen, wo die Hitlerfigur im offenen Wagen durch Berlin fährt und an den Straßenecken, und das sind echte Szenen, ja, nicht gespielt, stehen ganz normale Menschen und reißen spontan die Hand zum Hitlergruß hoch. Wie gesagt, keine Schauspieler, echte Menschen. Und ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, das kann ja nicht wahr sein. Anscheinend ist Harald Ewert nicht der Einzige mit so einem merkwürdigen Reflex. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, irgendwas läuft immer noch falsch in diesem Land. Und ich hatte so ein Déjà-vu und ich hoffe, Thorsten Hampel hat recht mit seiner These, dass so ein Bild nicht mehr entstehen kann. Ich selber bin mir da aber leider nicht so sicher.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.